Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurzmeldungen am Freitag, den 25. April. Die SPD-Senatorin Chansel Kiziltepe aus Berlin nennt Tesla ein Nazi-Auto. Auf der Plattform X teilt die SPD-Politikerin ein Foto einer E-Ladesäule. Darauf zu sehen ist ein Tesla und daneben ein Elektro-Golf. Dazu stellt sie die Frage, wer will auch ein Nazi-Auto fahren? Hersteller und E-Autos erleben Absatzhoch, abgesehen von Tesla. Dazu teilt die SPD-Politikerin einen Artikel von rbb24, in dem es um einen Rückgang der Verkaufszahlen bei Tesla geht. Die meisten Leser werfen Kiziltepe eine Verharmlosung der Nazi-Verbrechen oder schlichte Dummheit vor. Viele wundern sich öffentlich, dass, Zitat, so jemand Senatorin ist. Andere twittern, unfassbar oder sie solle sich schämen. Weitere empfehlen der Deutsch-Türken Nachhilfe in Geschichtsunterricht. Als erster Politiker reagierte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, in dessen Land Teslas Autofabrik steht, die einzige Gigafactory in Europa. Vor dem Hintergrund, dass im Tesla-Werk in Grünheide neben vielen Berlinern auch Menschen aus rund 150 verschiedenen Nationen arbeiten, ist diese Aussage einer Arbeitssenatorin völlig fehl am Platz, so Woidke gegenüber der Bild-Zeitung. Mehr als 60% der über 11.000 Angestellten des Brandenburger Tesla-Werks kommen aus Berlin. Kann sich der Senat eine Arbeitssenatorin leisten, die mit öffentlicher Schmähkritik tausende Jobs ihrer Bürger vielleicht sogar gefährdet? Senatssprecherin Christine Richter schwieg dazu, Zitat, da der regierende Bürgermeister im Urlaub ist. Brandenburgs Arbeitsminister Daniel Keller von der SPD nennt den Nazi-Vergleich seiner Berliner Kollegin völlig unangebracht. Gegenüber der Bild-Zeitung äußert er sich, ich erwarte, dass die Arbeitssenatorin ihren historisch untragbaren Vergleich zurücknimmt und sich wieder sachlich den großen wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen zuwendet, die Berlin und Brandenburg gemeinsam angehen sollten. Jeder kann über Elon Musk seine persönliche Meinung haben, sagte Minister Keller. Mir ist aber wichtig, dass wir die Menschen hinter der Tesla-Fabrik in Grünheide nicht vergessen. Kiziltepe lässt die Kritik zu ihrem Beitrag bisher völlig kalt. Der Beitrag ist immer noch online, eine Anfrage ließ die Senatoren bislang unbeantwortet. In Oldenburg hat die Polizei in der Nacht zu Ostersonntag einen jungen Schwarzen erschossen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft neue Details zu dem tragischen Fall bekannt gegeben. Demnach hatte der von den Beamten erschossene Lorenz A., 21 Jahre, ein Messer bei sich. Allerdings soll er dieses in der Hosentasche getragen und zum Zeitpunkt der Schussabgabe mutmaßlich niemanden damit bedroht haben. In der Nacht zum Ostersonntag hatte es den Ermittlungen zufolge Streit zwischen Lorenz A. und den Türstehern einer Diskothek in Oldenburg in Niedersachsen gegeben. Der junge Mann habe randaliert, weil man ihn nicht hereinlassen wollte. Dann sei er zu Fuß weggelaufen. Offenbar sei er dann verfolgt worden, warum, das ist bisher unklar. Staatsanwältin Christina Brendel äußert sich, einige Personen nahmen die Verfolgung auf, woraufhin der junge Mann ihnen unter Vorhalt eines Messers drohte, das Messer anschließend aber wieder einsteckte und davonlief. Um 2.30 Uhr, wenige hunderte Meter weiter, traf Lorenz A. in der Achternstraße laut Staatsanwältin auf zwei Polizisten. Er soll Reizgas auf die Beamten gesprüht haben, warum ist ebenfalls unklar. Warum, das ist ebenfalls noch unklar. Doch ein Polizeibeamter zog seine Waffe und schoss insgesamt 5-mal in die Richtung des 21-Jährigen. Mindestens 3-mal trafen ihn die Kugeln von hinten in Oberkörper, Hüfte und Kopf. Ein 4. Schuss soll den Oberschenkel gestreift haben. Lorenz A. erlitt lebensgefährliche Verletzungen, er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Wie weit der junge Mann von den Beamten entfernt war, als die Schüsse fielen, könne die Staatsanwältin derzeit nicht sagen. Anhaltspunkte dafür, dass er in der konkreten Situation vor der Schussabgabe auch den Polizisten mit dem Messer gedroht hätte, gäbe es derzeit nicht. Das Messer, mit dem Lorenz A. seinen Verfolgern gedroht haben soll, sei in seiner Hosentasche gefunden worden. Derzeit werten die Ermittler Video- und Audioaufnahmen aus der Nacht aus. Wir haben Aufzeichnungen aus einem Geschäft, so die Staatsanwältin, allerdings ist die Qualität nicht so gut, man sieht die Personen nur schemenhaft. Darüber hinaus werden die sichergestellten Mobiltelefone der Polizisten und der polizeiliche Funkverkehr ausgewertet. Aufnahmen der Bodycams der beiden Beamten stehen den Ermittlungen nicht zur Verfügung, ihre Kameras waren nicht eingeschaltet. Die Polizei hat am Donnerstag einen Mann festgenommen, der vor 12 Tagen an einer Bushaltestelle in Hamburg-Billstedt 2 Menschen niedergestochen haben soll. Es soll sich um einen polizeibekannten Syrer handeln. Firas A. soll am 12. April, einem Samstag, in einem Linienbus mehrere Fahrgäste absichtlich und bewusst angehustet haben. Die 54-jährige Fahrerin stoppte daraufhin an der Schiffbecker Höhe und verwies ihn des Busses. Als A. sich weigerte, sollen ihn mehrere Passagiere aus dem Fahrzeug gedrängt haben. Es kam zum Handgemenge, eine Rollstuhlfahrerin und ein älterer Mann wollten schlichten. Firas A. habe ein Messer gezogen und auf die beiden eingestochen, dann rannte er davon. Die Polizei suchte ihn per Öffentlichkeitsfahndung. Am Donnerstag konnten die Polizisten den Mann fassen, nicht zum ersten Mal, wie sich schnell herausstellte. Firas A., der 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Straftaten begangen. Nachdem ihm Polizisten wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein die Wagenschlüssel abgenommen hatten, zertrümmerte er im Frühjahr 2023 die Scheiben von insgesamt 245 Autos, bis ihn Zivilfahnde auf frischer Tat erwischten. Im Sommer 2023 raubte der Syrer eine 84-jährige Rentnerin an einem Geldautomaten aus. Im Herbst bedrohte Firas A. seinen Ex-Chef mit dem Tod. Er besaß ein verbotenes Butterfly-Messer. A. kam in Untersuchungshaft, wurde aber nach nur einem einzigen Tag wieder entlassen. Weil er die Tat einräumte, bestünde keine Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr, hieß es. Firas A. beging hunderte Straftaten, wurde diverse Male verurteilt, konnte aber trotzdem nicht abgeschoben werden. Wie die rot-grüne Hamburger Landesregierung im Februar erklärte, war eine Abschiebung des Mannes nicht möglich. A. hat seit 2021 einen unbefristeten Aufenthaltstitel und gilt als subsidiär Schutzberechtigter. Das heißt, in seinem Heimatland Syrien sei sein Leben bedroht. Er dürfe deshalb nur bei Vorliegen zwingender Gründe der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung ausgewiesen werden. Die liegen bislang wohl nicht vor. Nach den Messerattacken von Billstedt ermittelt die Polizei also erneut gegen den Mann, dieses Mal wegen gefährlicher Körperverletzung. Robert Habeck zieht sich aus der Politik zurück und hinterlässt einen energiewirtschaftlichen Trümmerhaufen. Ökostromanlagen haben von Januar bis März dieses Jahres weniger Strom erzeugt als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Windräder, Solarparks und andere Anlagen produzierten 63,5 Milliarden Kilowattstunden Strom. Trotz einer Rekordkapazität von Wind- und Solaranlagen in Deutschland waren das rund 16% weniger als im ersten Quartal 2024. Die Begründung? Soll das Wetter sein. Im Februar und im März habe weniger Wind geweht, erklärt der BDEW. Die Stromproduktion durch Windenergieanlagen auf See sank um ganze 31%, an Land um 22%. Weniger Regen sorgte auch bei der Wasserkraft für einen Minus von 32%. Gleichzeitig stieg die CO2-intensive Stromerzeugung durch Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke sowie aus Gaskraftwerken. Außerdem zogen die Stromimporte aus Frankreich unter anderem mit Atomstrom deutlich an. Insgesamt betrug der Ökostromanteil am Stromverbrauch von Januar bis März nur 47%, das waren im Vorjahr noch 9% mehr. Der Energieprofessor Manuel Frondl äußert sich dazu, solche Schwachwindphasen sind keine Ausnahme, sondern wiederkehrende Realität. Frondl fordert deshalb, es muss weiter konventionelle Kraftwerke wie zum Beispiel mit Gas geben, eine Tatsache, die auch schon vor der Ampelregierung bekannt war. Das von Habeck ausgelobte Ziel, bis 2035 nahezu den gesamten Strom ausschließlich aus Sonne oder Wind zu erzeugen, gehöre dringend auf den Prüfstand, fordert der Experte. Statt weitere teure Ökostromanlagen zu bauen, plädiert er dafür, stärker auf konventionelle Kraftwerke und andernorts längst angewandte Technologien wie CO2-Abscheidung und Speicherung zu setzen. Nachdem CDU und CSU sich endgültig von der Atomkraft abgewandt haben, wollen sie nun schnell neue Gaskraftwerke bauen. Das äußerte der CDU-Vize Andreas Jung gegenüber der Bild-Zeitung. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt erneut. Ärzte und Pfleger sind keine Kampfsportler. Wieder geht es um körperliche Gewalt an Kliniken, wieder geht es um ein bestimmtes Klientel und auch Bodycams. Betroffen sind vor allem die Notaufnahmen des Landes. Die Gesellschaft warnt, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sind weder Kampfsportler noch Deeskalationsexperten. Neu beunruhigende Zahlen kommen dazu aus Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es, wie aus der Vergangenheit schon bekannt, in Dortmund den Fall einer Klinik, in der zur Sicherheit der Mitarbeiter in der Notaufnahme Bodycams getragen werden sollen. Diese Details stehen in einer Antwort des Innenministeriums auf eine AfD-Anfrage. Gewaltdelikte, dazu gehören Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub, Körperverletzung oder Geiselnahme, gab es in den NRW-Krankenhäusern im Jahr 2015 insgesamt in 689 Fällen. Im vergangenen Jahr, also knapp 10 Jahre später, waren es mit 1.256 Gewalttaten fast doppelt so viele. An Krankenhäusern im angefragten Fall Dortmund gab es einen Anstieg von 33 auf 65 Fälle in diesem Zeitraum. Die Zahl der Straftaten insgesamt bleibt auf einem konstant hohen Niveau. Zum Thema Bodycams sagte das Innenministerium, sichtbare Kameras könnten eine deeskalierende Wirkung haben und dazu beitragen, Übergriffe zu reduzieren. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat das brisante Thema auf dem Schirm. Einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr zufolge gaben 74 der Krankenhäuser an, dass die Zahl der Übergriffe mäßig oder deutlich gestiegen ist. In 40% der Fälle wurden lange Wartezeiten als Ursache der Gewalt genannt. In 24% nannten Kliniken sogar Kündigungen von Personal als Folge der Übergriffe. Professor Henriette Neumeier, stellvertretende DKG-Vorstandsvorsitzende, sagte der Bild-Zeitung: Gewalt gegen Mitarbeiter in den Kliniken hat gesamtgesellschaftliche Ursachen, gesunkene Hemmschwellen, Entsolidarisierung, Respektlosigkeit und vieles mehr. Die Lösung kann daher nicht im Krankenhaus mit immer mehr Selbstverteidigungskursen, Sicherheitsdiensten und Kameraüberwachung liegen, sondern bei der Politik. Neumeier erwartet von der neuen Bundesregierung unter anderem klare gesetzliche Schutzregelungen und eine konsequente Strafverfolgung bei Übergriffen. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr hier auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier dann Montag früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.